Deutsche Welle. Podcast.
Nicht kleckern, sondern klotzen. Deutsche Autobauer investieren Milliarden in den USA. Kommt das EU-Patent? Unternehmen hoffen auf einheitlichen Schutz vor Kopien. Und Teigtaschen aus Hongkong. Unternehmen entdecken eine neue Finanzierungsquelle für Investitionen in China. Das sind unsere Themen. Mein Name ist Rolf Wenkel. Deutsche Autobauer nehmen erneut Anlauf, den amerikanischen Markt zu erobern. Seit Jahren konnten die Marktanteile kaum gesteigert werden. Das soll sich jetzt ändern. Diese Woche hat Mercedes in New York seine neue fünfstöckige Dependance unweit des Hudson Rivers eingeweiht. Und auch Volkswagen wird expansiv. Jens Korte berichtet aus New York.
5 Stockwerke voll verglast, dutzende Luxusschlitten und dazwischen Cocktails und Häppchen. Mit voller Besatzung und Konzernchef Dieter Zetsche war Mercedes angerückt, um das neue Flaggschiff in Manhattan einzuweihen. New Yorks Bürgermeister Michael Bloomberg hatte Stadtratschefin Christine Quinn mit einer Botschaft geschickt.
Mayor Bloomberg has declared today Mercedes-Benz Day.
Bürgermeister Bloomberg hat den heutigen Tag zum Mercedes-Benz-Tag erklärt. Wir sind begeistert, dass Mercedes das Hauptquartier hier auf der 11th Avenue aufgeschlagen hat. Für 24 Stunden gilt für alle 5 Bezirke.
Seit letztem Dienstag ist der 21. Juni, also offizieller Mercedes-Benz-Tag in New York. Der Glasbau soll das neue Aushängeschild für den amerikanischen Automarkt werden. Dafür hat das Stuttgarter Management tief in die Tasche gegriffen, wie Amerika-Chef Ernst Lieb in seiner Eröffnungsrede betonte. Wir haben 1,4 Milliarden Dollar investiert, um unseren Filialleitern und Geschäftsmanagern zu zeigen, wie Mercedes aussehen sollte. Wir liefern den Traum, den jeder verdient hat, der einen Mercedes kauft. Fast 1,5 Milliarden Dollar für ein Autohaus, das ist ein hoher Einsatz. Es steht viel auf dem Spiel. Amerika ist und bleibt vorerst der größte Automobilmarkt der Welt. 254 Millionen registrierte Fahrzeuge und ein stetiger Zulassungsanstieg seit 1960 sorgen dafür, dass es inzwischen mehr registrierte Autos als Menschen mit Führerschein in den Staaten gibt. Und Mercedes ist nicht alleine. Das Hauptquartier des größten deutschen Autoherstellers befindet sich nur einen Block von der Mercedes-Glitzerwelt entfernt. Volkswagen verfolgt ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2018 wollen die Wolfsburger zum weltgrößten Autobauer aufsteigen. Mit einem Marktanteil von 2,8% liegt Volkswagen an 9. Stelle in den USA. Um die Absatzzahlen auf dem amerikanischen Markt zu steigern, wurde vor wenigen Wochen das erste VW-Werk seit Schließung der letzten Fertigungsstelle vor 23 Jahren im Bundesstaat Tennessee eingeweiht. Hier wird der neue, extra für die Amerikaner überarbeitete Passat hergestellt. Die deutschen Autoriesen wagen einen neuen Versuch, den amerikanischen Markt aufzumischen. Mit jeweils 1,9% belegen Autohersteller wie Mercedes oder BMW einen Nischenplatz auf dem US-amerikanischen Markt. Die Big Three, die großen 3 US-Hersteller General Motors, Ford und Chrysler, machen die Hälfte aller verkauften Wagen in den USA unter sich aus. Auch die japanischen Hersteller Toyota, Honda oder Nissan liegen deutlich vor der deutschen Konkurrenz. Es gibt viel zu tun. Als eine Hürde könnte sich das Image erweisen. Deutsche Autos gelten in Amerika als Luxuswagen und bei den meisten Amerikanern liegt die Schmerzgrenze, wie viel Geld für Qualität gezahlt wird, viel tiefer als bei Europäern. Das ist ein Grund, weshalb Volkswagen den Amerika-Passat rund 10.000 Dollar günstiger anbietet als das deutsche Modell. Laut Rebecca Lindland, Marktanalystin von IHS Automotive, müssten die Deutschen zudem die Modellpalette erweitern. Vor allem Crossovers, eine Mischung zwischen SUV und Limousine, wie der Mercedes ML. Han Tian, der New Yorker Pressechef von Daimler, sieht das ähnlich. Der Schlüssel zu neuen Kunden und der Erweiterung eines Kundenkreises ist die Vergrößerung der Oberfläche. Darüber hinaus ist es natürlich wichtig, dass man die richtigen Produkte hat. Wir haben eine Menge fantastischer Produkte in der Pipeline. Der Erfolg für die deutsche Offensive ist alles andere als garantiert. Auch die Erinnerungen an die unheilvolle Fusion zwischen Daimler und Chrysler sind immer noch präsent. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt.
Ein Bericht von Jens Korte. Wer etwas erfindet und es in Europa patentieren lassen will, der muss dafür tief in die Tasche greifen. Bis zu 32.000 Euro kostet der rechtliche Kopierschutz, wenn er in allen EU-Mitgliedsländern gelten soll. Zum Vergleich: In den USA sind für ein Patent nur rund 2000 Euro fällig. Seit Jahrzehnten gibt es Versuche, diesen Missstand zu ändern und ein einheitliches EU-Patent auf den Weg zu bringen. Vielleicht könnte das in Kürze gelingen. Am kommenden Montag wollen die zuständigen EU-Minister darüber beraten. Sabine Kinkertz zu den Hintergründen.
Deutschland bezeichnet sich gerne als Land der Ideen. Das spiegelt sich auch bei den Patenten wider. Deutsche Betriebe sind mit jährlich 40% aller Patentanmeldungen in der EU so innovativ wie die übrigen drei anmeldestärksten Mitgliedstaaten Frankreich, Niederlande und Großbritannien zusammen. Trotzdem gibt es auch deutsche Unternehmen, die ihre Ideen und Produkte nur national und nicht auf europäischer Ebene schützen lassen. Arend Oetker, Unternehmer und Vizepräsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie, kann das verstehen.
Das ist zu teuer. Und wenn das dann zu viel kostet, ja, dann muss man sich dann überlegen, macht man die Anmeldung ja oder nein? Und es gilt insbesondere für die mittelständischen Unternehmen, die die breite und die große Stärke von Deutschland sind. Wir brauchen ein System, was die Wettbewerbsfähigkeit dieser europäischen Unternehmen überhaupt ermöglicht auf die Dauer. Und dazu gehört ein preiswertes Patentrecht.
32.000 Euro kostet eine Patentanmeldung beim Europäischen Patentamt in Brüssel, wenn der Kopierschutz in allen Staaten der Europäischen Union gelten soll. Der Löwenanteil dieser Summe, nämlich 80%, entfällt auf die Übersetzungskosten. Das Patent muss in allen Landessprachen der EU verfasst und in allen Staaten einzeln bestätigt werden. Genau an dieser Stelle setzt die Idee eines einheitlichen EU-Patents an. Die Erläuterung der geschützten Erfindung soll nur noch in den drei Amtssprachen der EU, also in Englisch, Französisch und Deutsch, vorliegen müssen. Die Patenterteilung soll sogar nur in einer der drei Sprachen erfolgen. Dieser Vorstoß der EU-Kommission trifft auf breite Zustimmung in der Union. Nur Spanien und Italien fühlen sich sprachlich diskriminiert und haben deswegen Klage beim Europäischen Gerichtshof erhoben. Benoît Battistelli, Präsident des Europäischen Patentamtes, ist trotzdem zuversichtlich. Die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, seien zwar nicht perfekt, aber wichtig.
Wir haben ein politisches Moment in der EU geschaffen. Wenn man einfach nur ein Jahr zurückblickt, da hätte kaum jemand darauf gewettet, dass es in einer so sensiblen Frage wie der Sprachregelung jemals eine Einigung geben würde. Es hätte auch niemand darauf gewettet, dass 25 der 27 EU-Staaten sich dieser Regelung anschließen würden. Ich bin davon überzeugt, dass wir einer Entscheidung noch nie so nah waren, aber wie so oft sind die letzten Meter die schwierigsten. Aber wir müssen in Europa zu einer Entscheidung kommen, weil der Rest der Welt nicht stillhalten und auf uns warten wird.
In der Tat wird in den USA an einer Reform des Patentrechts genauso gearbeitet wie in China oder Brasilien an seinem Aufbau. Doch für die EU wird es nicht nur darauf ankommen, Patente einheitlich anmelden zu können. Es wird auch eine einheitliche Gerichtsbarkeit geben müssen. Der Idee eines europaweiten Patentgerichts, das als Berufungsinstanz über den nationalen Patentkammern stehen sollte, hat der Europäische Gerichtshof allerdings im März eine Absage erteilt. Das neue Patentgericht sollte nicht nur für die EU, sondern für weitere 11 europäische Länder zuständig sein, und das lehnte der EuGH mit Verweis auf europäisches Recht ab. Der rechtspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Arendt, findet das sehr bedauerlich.
Es kommt auch darauf an, dass wir eine möglichst einheitliche Gerichtsbarkeit haben, die dafür sorgt, dass der Patentschutz in Deutschland ebenso ausgestattet ist und gerichtlich geschützt wird, die Vorschriften gleich ausgelegt werden in England, in Frankreich, in Spanien, in Polen, in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Und da ist es eigentlich so, dass wir im März einen Rückschlag erlitten haben. Da gilt es, das ist dann die Herausforderung an die Politik, nach Lösungen zu suchen.
Doch wie könnten die aussehen? Und wie lange wird es dauern, bis Lösungen gefunden werden, auf die sich alle Beteiligten in der EU einigen könnten? In der deutschen Wirtschaft werden bereits Befürchtungen laut, dass sich das Einheitspatent durch den europäischen Richterspruch auf weitere 5 bis 7 Jahre verzögern könnte. Denn auf politischer Ebene ist kaum jemand zu finden, der das EU-Patent ohne eine passende Gerichtsbarkeit einführen möchte. Für Unternehmen, die ihre Patentrechte verletzt sehen und dagegen klagen, heißt das, sie müssten weiterhin mit Urteilen leben, die, je nachdem, in welchem europäischen Land verhandelt wird, unterschiedlich ausfallen können. Derzeit favorisieren die meisten europäischen Unternehmen übrigens das deutsche System. Mehr als die Hälfte aller europäischen Patentklagen werden vor deutschen Patentkammern eingereicht, gefolgt von den Niederlanden und Frankreich.
Ein Bericht von Sabine Kinkertz. Wo stünde die Weltwirtschaft bloß ohne China? Auch deutsche Unternehmen setzen gezielt auf weiteres Wachstum im Reich der Mitte und investieren vor Ort Milliarden. Bei der Finanzierung können sie neuerdings auf sogenannte Dim-Sum-Bonds zurückgreifen. Das sind neue Schuldverschreibungen für Unternehmen, um ihre Milliardeninvestitionen in China zu finanzieren. Bastian Timm stellt uns das Rezept für Dim-Sum vor.
Dim-Sum sind kleine gefüllte Teigröllchen und eine Spezialität aus der kantonesischen Küche. Seit kurzem sind sie auch Namensgeber für ein Finanzprodukt in Hongkong, sogenannte Dim-Sum-Bonds. Über solche Schuldverschreibungen besorgen sich internationale Unternehmen günstig Geld bei asiatischen Investoren, um damit zum Beispiel neue Fabriken und Produktionsstätten in China zu bauen. Denn viele Konzerne setzen weiterhin große Hoffnungen in die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wie Rüdiger Teiselmann, Investmentbanker bei der Commerzbank, sagt, ist das Wissen um Dim-Sum-Bonds auf Unternehmensseite recht gering. Und das, obwohl sie günstiger sind als ein Kredit bei einer chinesischen Bank.
Wir haben die interessante Situation, dass ein normaler Kredit in Festlandchina etwa 6% kostet. Ein Dim-Sum-Bond kostet ungefähr, je nachdem, welche Bonität das Unternehmen hat, zwischen 1% und 3%.
Als erstes deutsches Unternehmen nutzte Volkswagen im Mai die Möglichkeit, sich mit Hilfe eines Dim-Sum-Bonds 160 Millionen Euro für neue Investitionen in China zu besorgen. Dafür muss VW seinen Investoren nur rund 2% Zinsen zahlen. Ein gutes Geschäft. Das große Investoreninteresse in Hongkong ist vor allem dem Umstand geschuldet, dass es in China zwei verschiedene Währungen gibt. Den Yuan in Festlandchina und den in Hongkong gültigen Offshore-Yuan. Beide Währungen dürfen nur unter gesetzlichen Auflagen zwischen Hongkong und Festlandchina fließen. Der Clou? Unternehmen können jetzt günstiger in Hongkong Geld einsammeln und dieses anschließend in Festlandchina investieren. Trotz der vergleichsweise schmalen Rendite ist das Investoreninteresse an Dim-Sum-Bonds groß. Ähnlich positive Erfahrungen machte bereits der niederländisch-britische Konsumgüterhersteller Unilever. Konstantin Bark von Unilever.
Mit der Anleihe haben wir eine hervorragende Finanzierungsquelle, um unsere Wachstumspläne in den Schwellenländern voranzutreiben. Mit der Platzierung sind wir sehr zufrieden, auch mit der Nachfrage seitens der Investoren und schließlich auch dem erreichten Zins. Und ja, der Unilever-Deal macht die Nachfrage nach hochrangigen Emittenten deutlich.
Nach international bekannten Unternehmen also, die Gewinne einfahren, solide Finanzen vorweisen und in Festlandchina zum Beispiel neue Fabriken oder Produktionsstätten aufbauen möchten. Die Geldbestände in Offshore-Yuan stiegen in Hongkong zuletzt um rund 10%. Experten erwarten bis Jahresende sogar einen Anstieg auf umgerechnet rund 200 Milliarden Euro. Sichere Anlagemöglichkeiten werden in Hongkong also weiterhin sehr gefragt sein. Für internationale Unternehmen ist diese Situation verlockend. Und auch Investmentbanken wittern ein gutes Provisionsgeschäft. Rüdiger Teiselmann.
Wir rechnen damit, und das haben wir hier von der Commerzbank schon mit einigen großen Unternehmen besprochen, aber auch mit mittelständischen Unternehmen, die Aktivitäten in China haben, dass dort perspektivisch es mehr Anleihen in der dortigen lokalen Währung geben wird.
Unilever muss seinen Investoren gerade einmal 1,15% Zinsen bezahlen, was schon fast als Finanzierungssparmenü zu bezeichnen ist. Experten glauben, dass es deshalb nicht mehr lange dauert, bis der nächste DAX-Konzern asiatischen Investoren einen Dim-Sum-Bond serviert, möglicherweise sogar zubereitet von Investmentbankern der Commerzbank.
Das war's von der Wirtschaft. Mein Name ist Rolf Wenkel. Sie hören von uns.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.